Liebe Geschwister, heute Morgen wollen wir lauschen auf ein Wort aus Johannes 6, Johannes 6 ab Vers 1. Bei mir überschrieben die Speisung der 5000. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Ja, liebe Geschwister, in meiner letzten Predigt, da sprach ich ja von den großen 3 der reformatorischen Lehre, das Sola Fide, Sola Scriptura und Sola Gratia, allein durch Glauben, allein die Schrift und allein durch Gnade. Und ich sprach davon, dass Martin Luther diese biblischen Wahrheiten den Menschen darbieten wollte in einer Form, dass die Menschen sie möglichst einfach aufnehmen und auch behalten konnten. Im Nachgang, die letzte Predigt, kam ein Bruder auf mich zu und der sagte: Eigentlich gibt es doch 4 reformatorische Grundsätze. Da dies für die heutige Bibelstelle auch nochmal wichtig ist oder von Bedeutung ist, möchte ich gerne ein paar Worte noch heute der Predigt voranstellen. Wie in allen Bereichen des Lebens ist es auch in Glaubensdingen so, dass Menschen versuchen, ihren Glauben auf einen ganz einfachen und auch leicht verständlichen Nenner zu bringen. Ja, gemäß 1. Petrus 3,15 hat der Herr Jesus Christus das auf die Formel gebracht: Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Mit anderen Worten fordert uns der Herr Jesus an dieser Stelle dazu auf, dass wir unseren Glauben, Gottes frohe Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung Christi vor jedermann bekennen und auch erklären sollen, sofern wir dazu aufgefordert werden oder die Situation es verlangt. Und an der Stelle stellt sich dann natürlich auch die Frage: Wie bekennen wir das? Wie sollen wir das vor den Menschen bekennen? Es ist etwas vergleichbar mit den 10 Geboten Gottes. Gottes im Alten Testament, die Gottes Forderungen an uns Menschen, quasi an den 10 Fingern an unserer Hände abzählbar darbieten. Und so haben auch zu allen Zeiten Glaubende versucht, ihre Grundlagen in wenigen Punkten zu fixieren, auf eine griffige Formel zu bringen. Und jeder von euch, der schon mal eine Gemeinde gesucht hat oder vielleicht eine Gemeinde besucht hat, der hat auf der Homepage vielleicht mal nachgeschaut, und Gemeinden präsentieren in der Regel solche Aufzählungen. Was glauben wir an? Was glauben wir an prominenter Stelle auf der Homepage, um Lesern einen Überblick zu verschaffen, was sie oder an was sie eigentlich glauben? Für einen Nichtchristen mag das zunächst mal befremdlich klingen, weil man vielleicht als Nichtchrist davon ausgeht, die Christen haben doch ihre Bibel, da steht doch alles drin. Da steht doch alles unmissverständlich drin. Wie kann es denn dann zu unterschiedlichen Sichtweisen kommen? Nun, das ist ein weites Feld, aber genau aus diesem Grund geht es bei diesen reformatorischen Grundsätzen darum, Menschen klarzumachen, das ist für uns ein Glaube, der auf der Bibel und auf der Reformation fußt. Und ja, es gibt noch weitere Punkte, es sind nicht nur 3, es sind auch nicht nur 4, sondern eigentlich 5. Manchmal werden 4 genannt, manchmal werden 5 genannt. Und das vierte, was oftmals mitgenannt wird, ist das Solus Christus. Das heißt, allein Jesus Christus ist unser Herr und Retter. Und die Nummer 5 wäre das Soli Deo Gloria, was bedeutet Gott die Ehre. Und wer schon mal ein Buch gelesen hat, ein christliches Buch, der wird merken, dass dieses Soli Deo Gloria oftmals als biblisches Motto diesen Büchern vorangestellt ist. Und das soll so viel bedeuten, dass also nicht dem Autor des Buches die Ehre gebührt, sondern natürlich dann Gott, dem Herrn, dem Schöpfer aller Dinge. Wenn wir gerade dabei sind, weil ich denke, das ist auch ganz gut, dass man es zumindest mal gehört hat, in kalvinistisch-reformatorischen Kreisen ist es ja so, dass diese Grundsätze, die ich gerade genannt habe, dass es da andere noch gibt, das sind die sogenannten 5 Punkte der kalvinistischen Lehre, die werden als Tulpe bezeichnet. Ich verzichte jetzt mal auf die englische Auflösung dieser Buchstaben, aber sie stehen auf Deutsch für die totale Verderbtheit des Menschen, für die bedingungslose Erwählung, die begrenzte Sühne, die unwiderstehliche Gnade und das Ausharren der Gläubigen. Auf gut Deutsch heißt das nichts anderes, als dass der natürliche Mensch, also jeder, der hier vor mir sitzt und meiner Wenigkeit eingeschlossen, dass wir alle voller Sünde sind. Und dass wir ein so sündhaftes Wesen auch besitzen, dass wir niemals von uns aus zu Gott kommen können. Ja? Das heißt, diese Verderbtheit des Menschen, von uns allen, ist so total, dass nur Gott in der Lage ist, uns überhaupt zu sich zu ziehen, beziehungsweise zu Christus zu ziehen, und dass er uns alle ohne jede Vorbedingung erwählt. Denn keiner von uns hat etwas vorzuweisen. Niemand. Das heißt, da ist nichts, was wir Gott bringen können, dass er sagt, okay, und aus dem Grund kannst du jetzt zu Christus kommen, aus dem Grund kannst du zu mir kommen, aus dem Grund erwähle ich dich, da gibt es keinen. Und diese Erwählung Gottes, sag das jetzt so, ich weiß, das sind Themen, da kann man lange drüber sprechen, nur damit wir das auch mal gehört haben. Dieser Punkt der Erwählung bezieht sich nicht auf alle Menschen, ja, sondern das Sühnopfer Jesu Christi war begrenzt auf die, die Gott vorher erwählt hat. Und durch Gottes Erwählung und dadurch, dass Gott die Menschen zu Jesus Christus hinzieht, wie die Bibel uns ja lehrt, dass keiner zu Jesus kommen kann, den der Vater nicht gezogen hat, ist Gottes Gnade unwiderstehlich. Das heißt, wenn Gott zieht, wenn Gott Menschenherzen anrührt, dann wird der Mensch zu Jesus kommen und damit auch dem Opfertod am Kreuz von Golgatha nahe kommen können. Ja. Und wenn Gott zieht, wenn Gott Herzen anrührt, wenn Jesus Christus gestorben ist für die so Angerührten, dann ist auch klar, dass die Menschen nicht wieder abfallen werden. Das heißt, sie werden bei Gott bleiben, sie werden ausharren und Gottes Vaterhand wird sie tragen. Johannes 6, Vers 37 fasst das in biblische Worte nochmal. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ist natürlich die Frage, warum hört man sich sowas in der Predigt überhaupt an? Warum? Oder was fangen wir denn jetzt mit solch Glaubenssätzen an? Der ein oder andere wird sich vielleicht sagen, jetzt setze ich mich heute Nachmittag hin und lerne die mal fleißig auswendig und naja, heißt doch, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Mir ging das so, dass jemand mal fragte, ja, was heißt denn für Sie überhaupt reformatorisch? Und dann sollte ich da was sagen. Also lernen wir die Dinge auswendig und wenn dann irgendeiner daherkommt und fragt, dann nenne ich ihm die 5 Punkte des Calvinismus oder wegen mir die 5 reformatorischen Grundsätze und dann sind alle zufrieden. Ich glaube, dass das nicht so ist. Es ist so, dass mit Sicherheit es Gemeinden gibt, Gemeinschaften gibt, wo das ganz wichtig ist, dass man das schön auch aufsagen kann und weiß, was das jeweils bedeutet. Aber die Befürchtung ist, dass das auch alles zu einem frommen Ritual verkommen kann und dieses Soli Deo Gloria, so ähnlich wie das Amen in der Kirche eine nur noch floskelhafte Wendung ist, die man ohne Nachdenken einfach nachplappert, aber deren wahre Bedeutung man im Alltag nicht mehr beachtet. Auch dieses Si Deo Volente, also wenn Gott es will, kann floskelhaft gebraucht werden, obwohl natürlich da ein ganz tiefer auch biblischer Grundsatz dahinter steht. Also nächste Woche wird der und der predigen. Ja, das weiß ja keiner von uns. Wenn Gott will, wird derjenige predigen. Ansonsten predigt der natürlich nicht. Aber auch da kann das dieses Floskelhafte werden. Man sagt es und denkt eigentlich gar nicht mehr darüber nach. Das heißt, es gibt diese 4 bis 5 reformatorischen Grundsätze. Die Zahl ist jetzt erstmal nicht das Entscheidende, sondern die Wahrheiten, die dahinter verborgen liegen. Und das heißt, es kommt nicht darauf an, dass ich jetzt jedem die 5 Punkte nennen kann und auf Latein und auf Deutsch oder auf Englisch und auf Deutsch und dann staunen alle und sagen, Wahnsinn, was der alles weiß. Das ist völlig egal. Die Frage ist, die biblischen Wahrheiten, die hinter diesen einzelnen Punkten stehen, in unserem Leben überhaupt eine Bedeutung haben oder nicht. Ansonsten können wir nämlich die 5 Punkte, die 3, die 4, die 5, völlig vergessen. Warum ist das so wichtig? Nun, liebe Gemeinde, diese Glaubenssätze, die sind zunächst mal nur graue Theorie, genauso wie das Glaubensbekenntnis, von dem ich glaube, dass viele es einfach aufsagen, ohne im Einzelnen darüber nachzudenken, was sie da eigentlich sagen. Das heißt, wenn sie mit deinem und mit meinem Glaubensleben nichts zu tun haben, dann sind sie null und nichtig. Und es ist wichtig, auch noch einmal zu betonen, dass ein Christ nicht zum Christ wird, weil er sich hat taufen lassen oder als Baby getauft wurde. Ein Christ ist kein Christ, weil er eine Bibel im Schrank hat oder weil er sich hier Woche für Woche in den Gottesdienst setzt. Und die heutige Bibelstelle, die hat unmittelbar mit dieser Wahrheit zu tun. Diese Bibelstelle ist eine von denen, ich hatte ja gesagt, es gibt manche Bibelstellen, die könnte man unter die Überschrift stellen, Bibelstellen, über die kaum einer predigt. Das ist jetzt eine Bibelstelle, die alle kennen. In Kinderstunden liest man die ganz gerne. Die ist plakativ. Die ist so, ja, man kann sie sich bildlich ganz wunderbar vorstellen. Man sieht Gottes Allmacht und man lernt etwas über Jesus Christus und das, was er tun kann und wie er mit dem Vater kooperiert, könnte man sagen. Und wir lesen Vers 1, 2, 3. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, doch das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Und schon in den ersten drei Versen kommt ein Wörtchen drin vor und das ist sozusagen für uns Menschen oftmals so typisch. So typisch. Ein kleines Wort und damit macht Gott deutlich, wie wir Menschen ticken. Da heißt es nämlich, weil. Es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und liebe Geschwister, der natürliche Mensch, auch der vielleicht Soli Deo Gloria auf seine Fahne geschrieben hat, der ist doch oftmals gar nicht so sehr an Gottes Ehre interessiert. Sondern wir Menschen, wir sind an Gottes wunderbaren Taten interessiert, an Gottes Segnungen in unserem Leben und im Leben unserer Lieben. Das ist doch das, was uns, wenn wir ehrlich sind, in der Regel erstmal am meisten interessiert. Das heißt, die Menschen, die hier Jesus gefolgt sind, die suchten ein Zeichen, sie suchten ein Wunder. Und man könnte jetzt die ketzerische Frage stellen, haben sie auch Gott gesucht? Der Jesus, der kennt die Menschenherzen, wir kennen sie nicht. Ja, wir kennen sie nicht. Wir kennen noch nicht mal unser eigenes Herz, geschweige denn das von unserem Bruder oder unserer Schwester. Der Jesus kannte natürlich die Herzen der Menschen, die ihm da gefolgt sind. Er wusste darum, dass wahrscheinlich viele eher an den Wundern interessiert waren als an ihm, an Gott. Aber er hat Mitleid. Das ist eine wunderbare Eigenschaft unseres Herrn. Er hat Mitleid mit allen, die ihm an diesem Tage nachfolgen. Und wir lesen, da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Ja, es war eine Prüfung für Philippus, aber ich denke, dass die Stelle, wie gesagt, auch dafür steht, dass der Herr Jesus Augen für die Bedürfnisse und die Nöte der Menschen um ihn herum hatte. Wir lesen nämlich weiter ab Vers 7. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon, Petrus. Er ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote, 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Dieser Vers 10 ist einer meiner Lieblingsverse in dieser ganzen Geschichte. Jesus aber sprach, lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Ganz wunderbar. Ich glaube, ich hatte es in irgendeiner Predigt schon mal erwähnt, aber das macht nichts. Haben bestimmt schon alle wieder vergessen. Das Schöne ist, dass der Herr Jesus ein Herz für uns Menschen hat, und zwar für die natürlichen Bedürfnisse. Der weiß, wie Menschen ticken. Und dem Herrn Jesus ist es nicht egal. Das gibt es ja auch, ja. Dass man sagt, Mensch, das Wort allein ist es doch. Alles andere braucht euch doch nicht zu kümmern. Ja, das könnte auch heißen, wir schmeißen hier alle Stühle raus und die Leute sollen auf dem Boden sitzen. Der Herr Jesus macht sich auch darüber Gedanken. Der sagt nicht, ach, hier sind Disteln, Skorpione, Steine und Dornen, ist wurscht, ich bin hier. Ich bin das Wort, das ist das Wichtige, wo die Leute lagern, ist mir doch völlig egal. Nein, da war Gras an der Stelle, da war es wahrscheinlich auch bequem. Ja, so sorgt Jesus für uns. Bis zu dieser Stelle habe ich immer gedacht, dass mir die Bibelstelle ganz bekannt ist. Und dann saß ich mit meiner Frau vor ein paar Wochen in einer Predigt und da hat ein alter Pastor, in seiner Predigt darauf aufmerksam gemacht, dass doch da ein kleiner Satz steht, den man so gerne überliest. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und der Pastor sagt, sie haben schon mal eine ganze Predigt nur über diesen Knaben gehalten. Und ich saß da so und dachte mir, also den Knaben habe ich in der Regel immer überlesen. Frage ist natürlich jetzt, was ist denn an dem Satz jetzt so besonders? Warum ist dieser Satz interessant oder ist er überhaupt interessant? Naja, denken wir nochmal kurz an unsere reformatorischen Grundsätze. Wir werden sie nämlich gleich wiederfinden. Also dieser Philippus, der steht da, überlegt, mit 200 Silbergroschen können wir nicht viel anfangen. Und dann kommt einer auf die Idee, naja, hier ist ja noch dieser Knabe, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Wir befinden uns hier in Wuppertal, weit weg von Israel. Der Herr Jesus ist schon 2000 Jahre tot. Aber damals, diese Geschichte, die findet sozusagen im Herzen der Macht, könnte man sagen, im Zentrum der Macht Gottes statt. Wir hören und sehen vor unserem geistigen Auge, wenn wir da was sehen, auf jeden Fall die Jünger Jesu. Und die sind Tag für Tag mit Jesus unterwegs. Nicht so wie wir ihr versteht mich hoffentlich richtig, also nicht in der leibhaftigen Form, dass Jesus jeden Tag neben uns wandert. Sie waren mit ihm jeden Tag unterwegs. Sie konnten mit ihm sprechen. Sie konnten ihm Fragen stellen. Sie konnten ihn beobachten. Ganz wichtig. Sie konnten von ihm lernen. Und normalerweise, das ist bei diesen Jüngern immer wieder interessant, aber wenn ich sage von diesen Jüngern, also ich bin mir sicher, keiner von uns wäre anders gewesen, aber bei den Jüngern ist interessant, dass man normal sagen würde, liebe Freunde, besser geht's doch nicht. Ihr habt ihn jeden Tag um euch. Ihr kennt ihn doch. Und so im Zentrum der Macht Gottes, so mit Jesus jeden Tag zusammen, da müsste man doch meinen, naja, also die Jünger haben doch ihre reformatorischen Grundsätze hoffentlich verinnerlicht. Die müssten doch wissen, es ist doch nicht unser menschliches Tun, was hier zählt, sondern es ist der Herr Jesus allein, der für Sicherheit und Gelingen sozusagen bürgt. Das ist doch nicht unser Tun. Hatten sie doch schon bei den Fischen erlebt. Sie fischen die ganze Nacht und nichts passiert. Der Herr Jesus kommt und die Fische sind da. Das heißt, es ist nicht unser Tun, welches das Fundament unseres Glaubens bilden sollte, sondern Vertrauen, das Vertrauen und das Schauen allein auf Gott und auf seinen Sohn Jesus Christus. Er ist doch mächtig, er ist doch gnädig. Und sein Handeln und Tun verfolgt nur ein Ziel, dass nämlich am Ende der Mensch ausrufen kann, Soli Deo Gloria, dir Gott gebührt allein Ehre und Anbetung. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Jünger an. Wie sieht es da aus? Naja, sie gehen ganz menschlich an die Sache ran. Sie holen ihr Portemonnaie sozusagen raus und schauen mal nach, wie viel Geld ist eigentlich vorhanden. Und Gott taucht zunächst einmal hier nicht auf. Das heißt, sie schauen auf das verfügbare Geld und sie schauen sich das materielle Gut an, welches sie da vorfanden. Das sind nämlich diese 5 Gerstenbrote und 2 Fische mit dem kleinen Knaben, den man, wie gesagt, öfters überliest. Und die Frage ist ganz klar, liebe Geschwister, wo erscheint denn Gott? Wo erscheint der Herr Jesus in diesen Minuten des hektischen Überlegens der Jünger? Und die Geschichte ist 2000 Jahre alt, aber jeder von uns tagtäglich wird das erleben dürfen. Die Frage ist nämlich, wo, liebe Geschwister, wo erscheint der Herr Jesus in so vielen Situationen denn in unserem Leben, in denen es drunter und drüber geht? Wo sind denn da die berühmten 5 Glaubenssätze der Reformation in deinem oder in meinem Leben? Tauchen sie da wirklich auf? Oder versuchen wir nicht, unsere Probleme oftmals auf menschliche Art und Weise zu lösen, sie, wie man so schön sagt, in den Griff zu bekommen? Das ist eine wichtige Frage. Ganz wichtige Frage, die wir uns, denke ich, alle immer wieder auch stellen müssen. Und jetzt kommt dieser Knabe ins Blickfeld, das Kind. Und bis zu dieser Predigt dieses alten Pastors hatte ich mir diese Frage so noch gar nicht gestellt. Was macht eigentlich das Kind da mit diesen 3 Broten und den 2 Fischen? Warum hat er sie denn überhaupt dabei? Woher hat er sie und wohin bringt er sie? Die Frage ist, haben wir uns diese Frage schon mal gestellt? Könnte natürlich jetzt auch den Spieß umdrehen und sagen, Prediger, vielleicht willst du ja nur dein Blatt füllen, die Frage ist doch völlig egal. Sind es biblische Fragen? Oder aber, das ist ganz wichtig, sind es Fragen, die wir sozusagen in die Bibel reindrücken, die gar nicht dem Geist der Heiligen Schrift entsprechen? Ich kann mich an ein Erlebnis erinnern. Vor einigen Jahren saß ich in einer Predigt und da kam ein Prediger nach vorne und der wollte etwas ganz Modernes machen. Der nahm nämlich die Geschichte vom verlorenen Sohn und sagte, darüber wollen wir heute nicht sprechen, diesmal ist es die verlorene Tochter. Doch, jetzt wissen wir alle, dass es natürlich mit Sicherheit auch verlorene Töchter auf dieser Erde geben wird, aber für mich stellte sich die Frage, will da einer dem Zeitgeist huldigen oder hat das irgendwas Biblisches, irgendeine biblische Aussage, dass man das plötzlich umdreht? Das heißt, gibt es eine biblische Rechtfertigung, dass ich eine vorhandene Geschichte einfach so umschreibe, dass sie besser in unsere Zeit passt? Das heißt, bei diesem Knaben muss man natürlich jetzt auch vorsichtig vorgehen. Was man machen darf, so glaube ich, dass man Vermutungen äußern darf, wenn man sie als Vermutungen kennzeichnet, dass man Denkanstöße bekommt, durch eine Bibelstelle über Dinge auch nachzudenken. Und in der Bibel, das ist ganz interessant, ihr wisst von meinem Beruf her, dass ich da eher mit zu tun habe, es gibt einige Stellen, wo Kinder drin vorkommen. Das ist immer ganz interessant, weil das vielleicht für uns heute normal ist, weil oftmals Kinder heute die kleinen Prinzen und Prinzessinnen sind. Aber in früheren Zeiten war das natürlich nicht so. Das heißt, bei Kindern war es so, dass sie nicht diesen Stellenwert besaßen. Kinder waren vorhanden, klar, aber sie standen nicht im Zentrum der Betrachtungen. Und vielleicht kennt ihr das aus eurer Jugend noch, also der eine oder andere, wenn Erwachsene reden, haben die Kinder zu schweigen und möglichst auch das Zimmer zu verlassen. Das heißt, Kinder wurden oftmals weggeschickt, man beschäftigte sich nicht mit ihnen, vielleicht hat man Kinder auch für doof gehalten. Auf jeden Fall Kinder waren halt Kinder, aber das war es dann auch. Ansatzweise, es gibt wie gesagt mehrere Stellen, aber ansatzweise hatten wir bei David und Goliath schon mal drüber gesprochen, als der David da sozusagen an die Front kommt als junger Mann und die Kriegsknechte natürlich sagen, was will der Jungspund her? Also ja, munter halten und am besten wieder gehen, du hast eh keine Ahnung. Dieser Knabe ist von daher in unserer Geschichte ganz interessant, denn da sind ganz viele Erwachsene, wir hören das, mehrere tausend. Aber der Einzige, der was vorzuweisen hatte zunächst einmal, war dieses Kind, dieser Knabe. Er war nämlich der Einzige, der Essen dabei hatte. Die anderen hatten gar nichts. Menschlich gesehen viel zu wenig, aber die Jünger hatten erstmal gar nichts. Und jetzt ist ganz interessant, dieser Knabe wird wahrscheinlich die Fische und Brote nicht spazieren geführt haben. Davon dürfen wir mal ausgehen. Sondern er wird diese Esswaren irgendwo her haben. Wahrscheinlich gekauft. Das ist heute auch noch so. Kinder kaufen in der Regel etwas. Die kaufen die Sachen nicht aus Jux und Dollerei, sondern in der Regel erwachsene Eltern geben ihnen wahrscheinlich den Auftrag, gehen mal hin auf den Markt, um mal was zu essen. Und dieser Knabe, den man so gerne überliest, der hatte natürlich jetzt ein großes Problem. Denn die Aufgabe war so einfach nicht lösbar. Durfte er diese Fische da jetzt und die Brote rausrücken? Naja, also ich meine, ja. Essen war kostbar und teuer und wir dürfen davon ausgehen, dass er die ja irgendwo hat abliefern müssen. Und wenn er jetzt nach Hause kommt und gar nichts dabei hat, wird die Frage natürlich gestellt, ja, wo ist denn das Essen nun? Und ich weiß nicht, ob die Eltern quasi froh gewesen wären, wenn er sagt, na, Geld habe ich aber bekommen dafür. Geld kann man auch nicht essen. Das heißt, dieser Knabe, dieser Junge, der stand insoweit vor einem Dilemma. Was mache ich jetzt? Das heißt, dieser Knabe war auch nicht Herr über sein Geld und die Produkte, die er erworben hatte, sondern wir dürfen davon ausgehen, dass er in einem Abhängigkeitsverhältnis stand. Er musste sich entscheiden, wem gehorche ich denn nun mehr? Und dieser kleine unscheinbare Satz mit manch einer Vermutung verknüpft, das hatte ich ja angekündigt, der sollte uns aber, denn wir sitzen hier nicht als Kinder, sondern durchaus als Erwachsene, der sollte uns mal zu der Frage führen, wem müssen wir eigentlich Rechenschaft ablegen? Wer ist unser Herr? Und wem haben wir all unsere Belange, unser Leben, unser Tun, unsere Arbeitsstelle, unsere Ehen? Wie gerade, das war auch schön, der Urlaub, ne? wo gedankt wurde, was alles Schönes erlebt wurde. Ja, man dankt Gott. Ja, wem haben wir das alles unterzuordnen? Und ist es wirklich Gott? Ist es wirklich der Herr Jesus Christus? Gilt das Soli Deo Gloria wirklich uneingeschränkt und ohne Ausnahme, auch wenn uns das bisweilen vor Menschen in Schwierigkeiten bringt? Glauben wir wirklich ganz allein an Gott und an seine Gnade, sodass wir bereit sind zu geben, das ist das Interessante, da sind wir bei dem Jungen, sind wir wirklich bereit, etwas zu geben, auch wenn wir nicht genau wissen, wie die Geschichte weitergeht, wie sie enden wird? Nehmen wir auch Widerstand in Kauf? So wie dieser Knabe wahrscheinlich, der irgendwo die Sachen abliefern musste und die Frage gestellt bekommen wird, ja, sag mal, wo ist das jetzt, was du mitbringen solltest? Also man muss sich rechtfertigen. Warum habe ich etwas gegeben? Wem habe ich es gegeben und warum? Das heißt, ist unser Glaube auf diese 3 oder 5 oder wie auch immer Punkte begrenzt? Oder lebt unser Glaube wirklich täglich in unserem Alltag, in unseren Beziehungen und in unseren Handlungen? Und wichtig ist noch etwas, das ist auch schön. Die Geschichte geht ja weiter. Der Knabe, der stellt nun die Brote und die Fische. Ob nun abgekauft oder geschenkt, das wissen wir nicht, aber darum geht es jetzt auch nicht. Der Knabe stellt das, was er hat, dem Herrn Jesus Christus zur Verfügung. Er gab alles, was er hatte, und er legte es in die Hände Jesu. Das ist ein ganz bemerkenswertes Bild. Und Jesus nahm die Brote, und er dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken. Von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Eine Anmerkung: Bei der Vorbereitung habe ich das gelesen. Manche Menschen sagen, da hat kein Wunder stattgefunden. Da hat sich auch nichts vermehrt. Ich weiß nicht, welche Bibel ihr vorliegen habt. Das, was ich gerade vorgelesen habe, daraus kann ich nicht ersehen, dass kein Wunder stattgefunden hat. Wenn ich aus 5 Broten am Ende 12 Körbe mit Krümeln rauskriege, also ich bin ein einfacher Mensch, ein rustikaler Mensch, ich bin jetzt kein Mathematiker und hier sitzen viel berufenere Geister im Publikum, aber ich glaube nicht, dass sozusagen ohne ein Wunder aus 5 Broten 12 Körbe mit Brocken werden. Aber trotzdem gibt es welche, die das so sagen. Ich will es nur erwähnen, ich kann es hier aus der Heiligen Schrift in keinster Weise so ableiten. Von daher hat hier ein Wunder stattgefunden. Und 2 bemerkenswerte Dinge passieren hier. 2 Dinge, die unauflöslich mit Gottes Wort zu tun haben und die auch immer zusammengehören. Und der Herr Jesus, und hier haben wir das, was ich vorhin bei den Jüngern, die ihn täglich erleben, erwähnt habe. Und das ist das, was wir auch täglich erleben dürfen in seinem Wort. Der Herr Jesus, der gibt uns ein Beispiel. Er gibt nämlich uns dahingehend ein Beispiel, dass er zeigt, wie wir Empfangenes annehmen sollen. Der Herr Jesus dankt für die Brote und für die Fische. Und hier haben wir dieses Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre in seiner schönsten Form. Denn menschlich gesehen hätte Herr Jesus dem Knaben auf die Schulter klopfen müssen und sagen: Danke dir, Mensch, jetzt hast du uns gerettet. Hat er vielleicht auch noch gemacht, aber da erfahren wir nichts. Aber was wir erfahren ist, der Herr Jesus dankt Gott, dem Vater. Das heißt, der Knabe, der war ein Mittler, ein Überbringer, aber Gott allein gebührte aller Dank und alle Ehre. Das wäre übrigens, wenn wir hier in der Gemeinde jemanden sitzen hätten, der sich bekehrt, auch nach einer Predigt bekehrt, dann liegt es nicht am Prediger. Oder wenn ihr ein Gespräch führt mit jemandem, der ungläubig ist, der nichts mit Gott anfangen kann, und er bekehrt sich nachher und sagt: Danke, dass du mit mir geredet hast, und jetzt endlich, dann liegt es trotzdem nicht an euch. Gott sendet Mittler. Und der Knabe war auch insoweit ein Mittler, der hat was gegeben. Aber der Herr Jesus dankt Gott, dem Vater, weil es nicht der Knabe mit seinen Fischen war, sondern der Vater im Himmel, der für dieses Wunder gesorgt hat. Und dann geschah es, dass das Wenige, was dieser Knabe bereitwillig gab, sich in den Händen des Herrn zu etwas Großem entwickelte, dass es durch die Hand Gottes plötzlich diese 5000 Männer und auch Angehörige satt machte. Und da sitzen wir jetzt, genau an der Stelle, liebe Geschwister. Was haben wir denn zu bringen? Ja? Und manch einer wird vielleicht denken: Ja, wer bin ich denn überhaupt? Was habe ich denn zu bringen? Ich habe doch nichts. Was sind 5 Brote? Was sind 2 Fische, Herr? Ich kann doch gar nichts bringen. Aber hier, liebe Geschwister, ist das Wunderbare, das Wenige, was vorhanden war, was dieser Knabe auch dargereicht hat, das wurde durch Gottes Gnade zu einer Speise wiederum, die für alle ausreicht. Ja, mehr noch. ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dieses Wort Korinthenkacker, ihr kennt das Wort. Also einer, der wegen mir in seinem Büro sitzt und so nach dem Motto, da sind 10 Leute und genau für 10 Leute gebe ich jetzt Essen aus. Und zufällig kommt der 11. vorbei und dem sage ich, nee, tut mir leid. Es waren nur 10, jetzt musst du hungern. Das heißt, Gott vermehrt so viel. Jeder konnte essen so viel, wie er wollte. Und am Ende sind 12 Körbe übrig. Ja. Und der Herr Jesus an der Stelle, der uns ein Beispiel geben wollte und ein Beispiel gegeben hat, der bewies seinen Glauben dadurch, dass er darauf vertraute, dass der Herr dieses Wunder geschehen lassen würde. Und jetzt, und das ist auch immer so ein Lackmustest, ist es wirklich etwas, was von Gott kommt? Und das Endergebnis des Wunders war letztendlich, dass die Menschen ausriefen. Wisst ihr noch, die Menschen, warum sind sie ihm nachgegangen? Sie wollten ein Zeichen sehen. Ja, das wollten sie. Aber jetzt rufen sie aus, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und das ist qualitativ noch was anderes. Das ist nicht super, da hat einer ein Zeichen getan, sondern sie sagen, er ist der Prophet, welcher, der in die Welt kommen soll. Das heißt, dieses Wunder hatte ihre Herzen so angerührt, dass sie erkannten, Jesus Christus ist der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ja, und so sehen wir heute Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Dass ein Hingeben, ein Vertrauen, ein alles auf Gottes Karte setzen, am Ende von Gott immer zu seiner Ehre, nicht zu deiner, nicht zu meiner, zu seiner Ehre und zum Wachstum seiner Gemeinde führen wird. Und dies durfte dieser Knabe an diesem Tag erkennen, das lernten die 5000. Und ja, das dürfen wir, denke ich, auch heute Morgen mitnehmen. Und so wollen wir heute schließen, diesmal mit allen 5 reformatorischen Grundsätzen, sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus und soli Deo Gloria, allein durch Glauben, allein die Schrift, allein durch Gnade, allein Jesus Christus und allein Gott die Ehre. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Vater, der Glaube an dein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha, dein Tod am Kreuz, deine Wiederauferstehung, dein Auffahren in den Himmel, der Heilige Geist, der uns gesendet wurde, der uns in alle Wahrheit führen soll. All das sind die Grundlagen, oder das ist die Grundlage, Herr, für unser Leben. Und so möchten wir heute Morgen Danke sagen. Schenke du uns vor allen Dingen demütige Herzen, dass wir nicht glauben, dass es an uns liegt, sondern dass wir immer nur auf dich schauen. Anfang und Ende, Alpha und Omega, dir allein sei Lob, Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen.